RB Leipzig hat das DFB-Pokalfinale gewonnen. Nur wenige Bundesliga-Konkurrenten haben der Fußballmannschaft zum Sieg gratuliert. Es geht sogar noch weiter. RB-Fans sollen sich nicht freuen dürfen, sagen zumindest Fans von anderen Vereinen. Warum ist das so und wann ist man ein legitimer Fan?
LVZ, unsere Story. Der Podcast, der hinter die Recherche blickt.
Ich begrüße euch zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Nicole Gschiewa von der Leipziger Volkszeitung und ich spreche in dieser Folge mit LVZ-Sportchefin Antje Henselin-Rudolph. Sie hat eine klare Meinung zu den RB-Fans und der Frage, wann ein Fan ein legitimer Fan ist.
Man muss sie nicht gleich innig lieben. Doch der Umgang mit RB Leipzig vor und nach dem Pokalsieg geht dann an einigen Stellen doch zu weit. Eines hat sich der Verein nämlich verdient, Respekt.
Gleich kommen wir zur Causa DFB-Pokalfinale und RB-Fans, die sich einiges anhören dürften. Aber erstmal möchte ich gerne von dir wissen, wie es ist, Sportchefin zu sein, Antje. Wie entscheidet ihr, welche Themen, welche Sportevents relevant sind?
Das ist eine witzige Frage. Also Sportchefin zu sein, das ist ein toller Job. Ich mache den sehr gern. Ich arbeite sehr gern mit meinem Team. Ich habe ein kleines, aber ein sehr tolles Team mit sehr engagierten Kollegen und Kolleginnen. Wie wir entscheiden, da gibt es sehr viele Gründe. Ein Grund ist, erstmal zu gucken, was könnte Nutzerinnen und Nutzer und Leserinnen und Leser unserer Printausgabe interessieren. Wir können ja schon sehr genau messen über Tools, was online geklickt wird. Und dann natürlich auch uns daran orientieren, was Interesse erzeugt und was nicht. Das ist die eine Schiene. Natürlich berichten wir dann sehr viel einfach auch über RB Leipzig recht intensiv. Der Verein hat ein großes Einzugsgebiet, auch in den Kreisen, in Städten, Regionen rund um Leipzig. Es sind in der Regel die meistgeklickten Inhalte bei uns. Natürlich richten wir uns dann danach aus. Dann gibt es im Sport natürlich grundsätzlich auch als Entscheidungsgrundlage die Wertigkeit des Ereignisses. Ja, wir haben einen Handball-Bundesligisten hier mit dem SCDFK Leipzig. Wir haben Olympiastützpunkte in verschiedenen Sportarten hier, wo natürlich Sport, den man eher in die Randsportart einordnet, aber trotzdem sehr hochklassiger Sport betrieben wird. Auch das spielt eine Rolle. Dann gibt es dieses ganze Thema Jedermannsport. Die Laufbewegung ist in Leipzig eine sehr große. Viele Leute laufen in ihrer Freizeit. Folglich gibt es da auch eine große Gruppe an Menschen, an die wir uns richten können, die sich interessieren könnten für Themen aus diesem Gebiet. Und dann gibt es natürlich Fußball im Allgemeinen, Amateurfußball. Da gibt es eine große Schar an Anhängern. Einmal natürlich die Leute, die den Fußball selber spielen. Es gibt viele Kinder, die Fußball spielen. Die haben Eltern, die sich natürlich dafür interessieren, was die Kinder machen. Also es ist ein sehr weites Feld. Alles spielt dann irgendwo eine Rolle. Und wir müssen dann immer im Team entscheiden, wofür haben wir jetzt genug Leute, was können wir umsetzen und was nicht.
Ich traue mich irgendwie nicht, diese Frage zu stellen, weil ich finde, dass sie eigentlich nicht mehr gestellt werden sollte im 21. Jahrhundert. Aber irgendwie fände ich es auch komisch, die nicht zu stellen. Deswegen, wie ist es denn, als Frau Sportchefin zu sein? Hast du da manchmal auch mit Klischees zu kämpfen?
Also innerhalb des Teams tatsächlich überhaupt nicht. Ich fühle mich da sehr wohl und die Tatsache, dass ich eine Frau bin, spielt in unserer Gruppe keinerlei Rolle. Wir gehen einfach ganz normal miteinander um. Wenn ich mal auf Konferenzen bin, dann ist es schon so, dass ich da oft dann die einzige Frau bin. Das ist aber am Ende in einer thematischen Diskussion dann auch immer kein Problem. Man begegnet sich dann thematisch durchaus auf Augenhöhe und dann passt das. Ich habe bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Generell muss man sagen, dass, glaube ich, Frauen im Sportjournalismus mehr geworden sind in den vergangenen Jahren. Es gibt tolle Frauen, auch als Field-Reporterin inzwischen im Fußball, die einen großartigen Job machen. Also da entwickelt sich schon etwas, gibt sicherlich vor allem in Führungspositionen da immer noch viel Nachholbedarf. Wie gesagt, mir ist da noch nichts Negatives begegnet. Ich komme zurecht.
Bist du denn selbst ein RB-Fan?
Ha, das ist eine schwierige Frage. Nein, ist die Antwort. Ich habe mein Herz schon vor sehr, 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 sehr vielen Jahren als Kind verloren. Damals an die BSG Wismut Aue. Jetzt ist es der FC Erzgebirge Aue, leider abgestiegen in diesem Jahr. Ich bin aufgewachsen mit diesem Verein. Ich bin da als Kind, mein Papa hat mich damit hingenommen. Ich habe viele Jahre da kein Heimspiel verpasst, war auch immer mal auswärts mit. Das ist mein Verein. Ich schreibe darüber nicht. Man soll ja auch immer schon ein klein wenig zurücktreten und natürlich objektiv sein. Ich bin kein RB-Fan. Ich gucke aber sehr gerne den Fußball an, den sie spielen.
Du hast es ja in deinem Kommentar nach dem Sieg von RB Leipzig schon geschrieben und wir konnten den Anfang davon ja eben auch hören. RB Leipzig hat sich Respekt verdient. Warum siehst du das so?
Ich glaube, dass man da ein bisschen unterscheiden muss. Wir kommen sicherlich später ja auch noch zur Geschichte von RB, die sehr streitbar ist und über die sich zu diskutieren lohnt. Ich betrachte das sportlich und ich meine das auch sportlich. Ja, sie haben schon einen Weg beschritten, der natürlich großzügig alimentiert war von einem Getränkekonzern namens Red Bull aus Vuschel am See in Österreich. Das kann man nicht wegdiskutieren. Trotzdem ist Arbeit nötig, um mit diesem Geld umzugehen, mit diesem Geld dann auch zu entwickeln, was entwickelt wurde. Es ist jetzt nicht so, dass da jemand einen Geldbatzen auf den Tisch legt, dann schnipst einer und wie so ein Gin ist dann alles sofort da. Wenn man jetzt mal an Hertha BSC denkt, das ist ein Beispiel, da hat Lars Windhorst seit 2019 375 Millionen Euro investiert. Hertha war in der Saison 2019-20 Zehnter, im Jahr darauf 14. und in dieser Saison haben sie bekanntlich jetzt ganz knapp es gegen den HSV geschafft in Relegation und haben die Klasse gehalten. Da ist also auch sehr, sehr viel Geld da gewesen, extra Geld da gewesen. Da hat es bisher mit der Entwicklung nicht so richtig gut geklappt. Leipzig hat es geschafft, Spieler zu holen, auch Talente zu finden, die große Anlagen haben und die dann hier weiterzuentwickeln, so zu entwickeln, dass sie hier performen, dass man mit ihnen auch erfolgreich sein kann, dass man sie natürlich dann mit Gewinn abgeben kann. Wenn wir an Abi Keita denken, an Timo Werner, Ibu Konate, Dayo Upamecano und sicherlich künftig, vielleicht nicht in diesem Sommer, aber vielleicht dann nächstes oder übernächstes Jahr Christo Nkunku. Das ist ein Stück weit ihr Konzept. Das machen sie, glaube ich, sehr gut. Und diese Entwicklungsarbeit, das ist etwas, das verdient erstmal grundsätzlich Respekt. Auf die Saison bezogen, die gerade zu Ende gegangen ist, muss man einfach sagen, sie hatten einen schwierigen Start. Sie haben sich vergriffen mit dem Trainer, mit Jesse Marsch. Ein toller Mensch. Ja, ich mochte den sehr gern. Ich habe auch irgendwie schon mir ein bisschen gewünscht, dass er es schafft, weil er einfach so grundsympathisch war. Er hat mit der Mannschaft offensichtlich nicht die richtige Bindung gefunden, ist nicht zurechtgekommen. Sie haben diese Entscheidung korrigiert im Winter. Sicherlich vielleicht zu spät. Hätte man möglicherweise auch einen Monat früher machen können. Haben sie nicht gemacht. Am Ende war es nicht zu spät. Sie haben den Champions-League-Platz noch geschafft. Sie haben in der Europa League es ins Halbfinale geschafft. Dort natürlich dann in Glasgow, schwierige Vorstellung, ausgeschieden. Und sie holen den DFB-Pokal. Am Ende ist es für sie die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Sie haben also wirklich in der zweiten Saisonhälfte mit Domenico Tedesco das Ruder rumgerissen. Und sie haben da schon gute Leistungen gezeigt. Sie haben an sich gearbeitet und auch das, das DFB-Pokalfinale, wo sie dann nur noch zu zehnt waren, wo sie gebissen haben, wo sie hinten lagen und dann einfach dort alles hingelegt haben, was sie in die Waagschale werfen können, um es dann noch zu ziehen im Elfmeterschießen. Das ist schon etwas, das verdient Respekt. Einfach vor der sportlichen Leistung, vor der Arbeit, die dahinter steht.
RB Leipzig muss sich ja seit Jahren schon sehr viel Kritik anhören. Das nicht nur aus anderen Teilen Deutschlands, sondern aus Leipzig und aus Sachsen. Es hat, wie du schon sagst, auch mit dem Geld zu tun, das hast du ja eben gerade erwähnt. Hat sich die Mannschaft quasi ihren Platz hier erkauft? Kann man das so sagen?
Ich glaube, dass man das so sagen kann. Ja, es ist aber eine sehr vielschichtige Gemengelage. Ja? Der deutsche Fußball lebt von der Idee und der Möglichkeit, dass man es schaffen kann, von ganz, ganz unten, das ist hier in Leipzig im Moment die dritte Kreisklasse, bis ganz nach oben, das ist die erste Bundesliga. Was man mitbringen muss, sind Durchhaltevermögen und Zeit und, wenn man vorankommen will, natürlich auch Geld. Als Red Bull, und es war am Ende natürlich Red Bull, sich umgeguckt hat und einen Standort gesucht hat für einen Fußballclub, hier haben sie nicht zuerst das Modell fahren wollen, das sie jetzt fahren. Sie hatten damals zunächst, ich glaube 2006, beim FC Sachsen-Leipzig angefragt, dem Vorgänger der BSG Chemie in Leutsch. Es gab aber auch Gespräche mit dem FC Meuselwitz eine Zeit lang. Und natürlich ist Red Bull neben Geld auch mit Forderungen herangetreten an diese Vereine. Ja, eine Rolle gespielt hat dabei die Änderung der Vereinsfarben, die ist in Leutsch traditionell grün-weiß. Das sollte natürlich rot-weiß sein. Es ging um eine Logoänderung, es ging um Namensrechte am Stadion, der Alfred-Kunze-Sportpark. Ja. Es ging gegebenenfalls auch um die Änderung des Vereinsnamens. Ja. Und das war nicht gewollt. Und deswegen ist das zunächst gescheitert. Und dann sind sie am Ende an den SSV Markranstädt herangetreten. Der SSV Markranstädt hat damals in der Oberliga gespielt. Um zu verdeutlichen, worum es da eigentlich geht. Es geht natürlich einerseits um sehr viel Geld, das zunächst mitgebracht wird. Ja, ein großer Haufen Geld als Anschubfinanzierung. Die haben Clubs, die in der dritten Kreisklasse anfangen, üblicherweise nicht. Ja, das ist erstmal schon zum Punkt. Und dann sind die natürlich nicht in der dritten Kreisklasse eingestiegen, sondern sie haben eine Vereinbarung getroffen mit dem SSV Markranstädt, der spielte damals in der Oberliga. Die Oberliga war damals die fünfte Liga. Da gab es noch 7 Ligen drunter. 7 Ligen sind 7 Jahre, wenn man voraussetzt, dass man jedes Jahr direkt den Aufstieg in die nächsthöhere Liga schafft. Sie haben sich also, indem sie sich mit dem SSV Markranstädt geeinigt haben, die Einigung sah so aus, dass die gesamte Herrenabteilung des SSV Markranstädt übergewechselt ist zum Rasenballsport Leipzig e.V., so heißt der Verein, ja, gegründet im Mai 2009. Dadurch haben sie sich das Spielrecht dieser Herrenmannschaft, der ersten Herrenmannschaft, gesichert in der Oberliga und damit haben sie sich erstmal 7 Jahre gespart. Und sie haben den Weg gut abgekürzt. Das Abkürzen des Weges ist jetzt nicht gänzlich unüblich im Fußball. Gibt auch in Leipzig Beispiele, sowohl die BSG Chemie als auch der erste FC Lok, die Chemie 2008-09 und Lok 2004-05 in der dritten Kreisklasse neu angefangen haben. Auch die haben auf ihrem Weg nach oben, inzwischen spielen sie beide in Regionalliga, der vierten Liga, irgendwann mal drei Klassen übersprungen, indem sie einfach fusioniert haben mit anderen Vereinen beziehungsweise das Spielrecht von einer anderen Mannschaft übernommen haben. Also den Weg ein wenig abzukürzen ist jetzt nicht extrem unüblich, ja. Aber Chemie und Lok haben beide ganz unten angefangen in der dritten Kreisklasse. Dort war RB nie. Der andere Kritikpunkt ist natürlich die Anschubfinanzierung an sich. Ja, wer hat das schon?
Es gibt da ja auch so eine gewisse Namensnähe mit der, ja, mit dieser Getränkemarke.
Natürlich heißt der Verein Rasenballsport Leipzig, der sich RB abkürzt, nicht umsonst so. Ja, die Nähe ist gewollt. Und dann ist es natürlich ganz einfach so, es gab nicht nur diese Anschubfinanzierung, sondern natürlich zahlt Red Bull auch weiterhin als Sponsor. Zur Wahrheit gehört auch dazu, zur Anschubfinanzierung und auch anderen Zahlungen. Das ist nicht alles Sponsoring. Es gibt da auch Darlehen, die RB zurückzahlt. Es ist natürlich am Ende dann auch das, dass Red Bull weiter hier sehr präsent ist und es gibt auch diese Struktur. Ja. Fußball ist auch deshalb so ein großes Ding. Es kommt aus der Mitte der Gesellschaft und es ist eine vereinsbasierte Kultur. Und Vereine haben dieses Momentum der Mitbestimmung. Du kannst als Mitglied zur Mitgliederversammlung über bestimmte Dinge mitentscheiden. Das ist beim Rasenballsport Leipzig e.V. ein bisschen schwieriger. Dieser Verein hat, Stand jetzt, soweit es bekannt ist, 21 stimmberechtigte Mitglieder. Es gibt Fördermitglieder, auch jetzt nicht nur 21, sondern mehrere hundert, aber die haben keine Stimme. Viel Kritik entzündet sich dann auch an der Tatsache, dass Red Bull ja nicht nur RB Leipzig unterstützt, sondern zum Beispiel auch den FC Red Bull Salzburg, den FC Bragantino in Brasilien und sich sozusagen ein Netzwerk aus Vereinen gebildet hat. Red Bull New York wollen wir nicht vergessen. Und da auch Spieler hin und her wandern. Ja, ich glaube, über 20 Spieler haben inzwischen den Weg von Salzburg nach Leipzig in die Bundesliga gefunden. Es gibt viele, die sagen, naja, also der Vorstandschef von Leipzig, Oliver Minzlaff, der muss dann nur einmal zum Telefon greifen und sagen, wir wollen jetzt diesen Spieler haben und dann kommt der. Das stimmt so natürlich nicht. Es gibt auch Gegenbeispiele. Erling Haaland zum Beispiel hat in Salzburg gespielt, genauso wie Karim Adeyemi jetzt und beide haben sich für einen Wechsel zu Borussia Dortmund entschieden. Es ist also nicht so, dass man schnippen muss und der Spieler kommt dann. Ja, aber trotzdem gibt's da natürlich eine Häufung. Und dann gibt's noch diesen großen Mann im Hintergrund, Dietrich Mateschütz, den Mitgründer und Inhaber von Red Bull, der ein umstrittener Mensch ist. Ja, der zum Beispiel 2017 mit Aussagen wie, wir hätten die Grenzen schließen müssen in der Flüchtlingsfrage, auch mit einer sehr schwierigen Haltung in der ganzen Corona-Pandemie, immer wieder für sehr viel Diskussionen sorgt, für sehr viel Zündstoff sorgt. Auch das wird RB Leipzig übel genommen. Zur Ehrlichkeit in der Debatte gehört natürlich auch, dass Dietrich Mateschütz zwar sagt, wir hätten die Grenzen schließen müssen, die können hier nicht alle kommen. RB Leipzig aber zu Spielen auch Flüchtlinge einlädt, Fans von RB für verschiedene Initiativen, die sich in der Flüchtlingsfrage engagieren, regelmäßig sammeln. Das gehört halt am Ende auch dazu. Ja, das muss man auch bedenken. Es ist extrem vielschichtig. Ja, und dann hat man natürlich noch den Club an sich, der bemüht ist um eine sehr cleane Außendarstellung. Manchmal wirkt so ein bisschen Teflonartig. Ja. In den vergangenen Tagen wirkt es weniger Teflonartig, sondern mehr gezielt provozierend, wenn dann auf Twitter Fotos gepostet werden, wie Kevin Campbell einfach eine Dose Red Bull in den DFB-Pokal entleert. Da ist dann schon auch eine gezielte Provokation und jeder springt über das Stöckchen, das ihm hingehalten wird in der Diskussion. Es gibt sehr viel, über das man bei RB Leipzig am Ende diskutieren kann und sehr viel, an dem sich auch Diskussionen entzünden und wo dann auch sehr viel Verachtung entsteht. Die These ist dann immer, RB Leipzig ist der Tod des Fußballs oder der Totengräber des Fußballs aus den genannten Gründen oder einem Teil der genannten Gründe.
Es zielt ja jetzt aber auch alles nicht nur gegen RB Leipzig, sondern auch gegen die Fans von RB Leipzig. Denn so in den letzten Tagen, wahrscheinlich auch schon viel früher, kam ja immer wieder der Vorwurf auf, dass sie sich nicht Fans nennen dürfen. Sie seien keine richtigen Fans. Was macht denn einen Fan zum legitimen Fan?
Das freue ich mich tatsächlich auch. Vor allem frage ich mich immer, wer legt das eigentlich fest? Also ich habe tatsächlich ein bisschen gegoogelt, einfach um mal zu gucken, was gibt's für Fan-Definitionen. Ja? Grundsätzlich gibt's natürlich eine Wortverbindung zwischen Fan und Fanatismus. Ja? Eine Definition, die ich gefunden habe, um transparent zu sein, bei Wikipedia, sagt: Ein Fan ist ein Mensch, der längerfristig eine leidenschaftliche Beziehung zu einem für ihn externen, öffentlichen, entweder personalen, kollektiven, gegenständlichen, abstrakten oder sportlichen Fanobjekt hat und in die emotionale Beziehung zu diesem Objekt Ressourcen wie Zeit und oder Geld investiert. Die Intensität der Anhängerschaft variiert dabei stark. So, das ist so eine ganz trockene Definition, die umfasst auch relativ viel. Ich glaube, ein Fan ist einfach jemand mit Zuneigung zu seinem Verein, wenn wir jetzt vom Fußballfan sprechen. Ja? Und ich glaube nicht, dass sich das Fansein bemisst in der Frage, ob dann jetzt da Red Bull-Dosen angepriesen werden oder Ligen übersprungen wurden, sondern es geht um Menschen. Es geht um die Menschen, die dort Fußball spielen, um den Fußball, der gespielt wird. Fühle ich mich dort wohl im Stadion? Gefällt mir das? Fühle ich mich da aufgehoben und abgeholt? Ich glaube, da spielt viel rein und es ist einfach die Zuneigung, die man dafür empfindet. Und ich finde nicht, dass es irgendjemandem zusteht, festzulegen, was jetzt ein Fan ist oder nicht. Ich habe die Diskussion, die sich, also ich glaube, sehr stark nochmal hochgespielt hat, seit diesen zwei Spielen kurz nacheinander gegen Union Berlin. Ja, Union, ein absoluter Traditionsverein aus Berlin, aus dem Osten Berlins. Da wird die Diskussion dann sehr hart geführt. Ja, Tradition, Kommerz, bei euch wird nur Brause verkauft. Und ich mag dann halt am Ende nicht, dass den Menschen abgesprochen wird, dass sie ein Fan sind. Das finde ich unter aller Kanone. Es waren am Sonntag hier, ich glaube, das kann man sagen, tausende Menschen unterwegs. Die offiziellen Zahlen variieren. Ja. Die waren auf dem Markt, die haben den Bus mit der Mannschaft begleitet zur Festwiese und das haben sie nicht gemacht, weil ihnen jemand einen 50-Euro-Schein in die Hand gedrückt hat, sondern weil sie das wollten. Weil sie Spaß dran hatten, weil sie die Spieler sehen wollten. Und diese Zuneigung, diese Freude daran, also die in Abrede zu stellen, ich finde, das steht einfach niemandem zu. Diese Leute hatten einen schönen Tag. Und ist es nicht in Ordnung, so zu tun, als hätten sie darauf kein Recht? Und ich denke, es gibt keinen legitimen Fan, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, weil das kein festgelegter Terminus ist.
Es gibt ja keine richtigen Ultras bei RB Leipzig. Sucht sich der Verein gezielt Fans aus? Kann man das so sagen? Steuern die das? Wie steuern die das?
Nein, das tun sie nicht und das ist ja auch nicht möglich. Ja, wer ein Ticket kauft und zum Spiel kommt oder nicht, das entscheidet nicht der Verein und es findet auch beim Ticketkauf keine Gesinnungsprüfung statt. Woher weiß ich das? Ich habe selbst schon Tickets gekauft. Nicht für mich selbst, zum Beispiel für meinen Sohn, der gern mal ins Stadion geht oder auch für Freunde. Und da wurde nie gefragt, wie es mir so ist und wie ich es so finde. Ich konnte einfach ein Ticket kaufen. Tatsächlich ist es so, dass natürlich der Verein jetzt erst 13 Jahre alt ist. Ja. Im Doppelpass am Wochenende auf Sport 1 war der Podcaster und Journalist Basti Red zu Gast und er sagte unter anderem ja mit RB, also das ginge überhaupt nicht, das sei keine organische Liebe. Nicht organisch gewachsen. Ja. Wenn ich jetzt an mich selber denke und mein Verhältnis zum FC Erzgebirge Aue, ja klar, ich gehe dorthin, seit ich Kind bin. RB ist jetzt 13 Jahre alt, wenn da also einer mit seinem Vati mal irgendwann hinging, 2009, da war der dann 6, dann ist der jetzt 19. So viele davon gibt es nicht. Ich habe letztens in einem Text gelesen, dass RB in der Bundesliga bei den Fans in der Altersgruppe 16 bis 25 ganz, ganz weit hinten rangiert. 5% der Fans sind zwischen 16 und 25. Und das ist, glaube ich, auch das Publikum, das dann vielleicht sehr laut ist, das auch gern viel reißt. Ja, das sich dann Zeit nimmt und vielleicht auch noch nicht so viele andere Verpflichtungen hat. Ja. Das Durchschnittsalter der Ticketkäufer bei RB liegt, glaube ich, so bei Ende 30. Das Durchschnittsalter der Dauerkartenbesitzer sogar gegen Ende 40. Ja. Die haben ein älteres Publikum. Und die sind dann natürlich auch nicht so... Ach, wie drückt man es jetzt richtig aus? Eventorientiert ist sicherlich falsch. Die hopsen nicht mehr die ganze Zeit rum und schreien und schwenken den Schal und singen möglicherweise auch nicht die ganze Zeit. So wie das in Fanblöcken üblich ist. Ja, dieser Dauersupport, der sehr, sehr schön ist, der beeindruckt von außen. Und auch von innen, wenn man im Block steht, das ist halt da nicht so großflächig verteilt. Ja. Das heißt aber nicht, dass das nicht wachsen kann. Ja. Organisch heißt ja am Ende, es muss wachsen. Und es braucht Zeit. Ich glaube, die Etablierung einer Fankultur ist ein sehr langwieriger Prozess. Den kann man auch tatsächlich von außen nicht steuern. Das sollte man sicherlich auch nicht. Ich stelle mir das immer so vor wie einen Marathon und ein Marathon hat ja bekanntlich über 40 Kilometer und vielleicht ist RB da irgendwo gegen Ende der ersten 5. Da ist also noch viel Wegstrecke. Und das muss schon auch aus sich selbst heraus entstehen. Es gibt viele Diskussionen zwischen den Fans, viel, was man auf Twitter verfolgen kann. Manchmal äußern sie sich auch den Medien gegenüber. Die sind auch mit sich selbst nicht immer glücklich. Ja. Und das muss einfach wachsen und das wird dauern. Und solange sind es dann eben bei so einem wunderbaren Auswärtsspiel wie bei den Glasgow Rangers vor kurzem im Halbfinale der Europa League nur 1000, die da fahren. Obwohl man über 2000 Tickets hätte vergeben können oder zu einem Montagsspiel in Gladbach, wo es schon um die Champions League Qualifikation geht, irgendwie nur 150 Leute, die sich natürlich verlieren in einem Gästefanblock. Das ist ja nicht schön und trotzdem kann man aber, glaube ich, nicht sagen, dass die den Fußball nicht lieben. Die haben vielleicht nur neben dem Fußball auch noch andere Prioritäten und es ist nicht die einzige Priorität im Leben.
Fehlt es den Fans denn an Engagement quasi?
Würde ich so nicht sagen. Ich glaube aber, dass Fans fehlen, die sich engagieren. Und ich glaube, das hat auch was mit dieser Altersstruktur zu tun. Ja, wenn man älter ist, spielen andere Dinge dann auch im Leben eine Rolle. Ein Job, eine Familie, ja, unter Umständen. Wenn man jünger ist, hat man einfach noch so ein bisschen mehr Freizeit, glaube ich. Bei mir war es zumindest so. Und da hat man dann auch mehr Zeit, um sich für sowas zu engagieren. Und wenn die Fans natürlich tendenziell eher älter sind, dann ist da auch weniger Raum, glaube ich, einfach und Zeit für Engagement. Es gibt viele Diskussionen in der RB-Fanszene. Das geht beim Lied gut los. Ist das zu getragen? Ist es zu textlastig? Müsste es irgendwie schmissiger sein, kürzer, damit sich sozusagen die Stimmung besser überträgt von den Rängen auch auf den Rasen? Das sind alles Diskussionen, die werden geführt. Ja, müssten mehr Leute auswärts mitfahren? Wie kann man das erreichen? Ich weiß, habe jetzt mehrfach auch gelesen, dass es Diskussionen darüber gab. Es gab keine Choreos zu spielen, obwohl man vielleicht als Außenstehender gedacht hätte, Mensch, heute bietet sich's an. Ja, das ist ein Entwicklungsprozess, aber der muss eben aus den Fans heraus am Ende entstehen. Ja, es gibt bei RB einen Fanverband, die operieren für sich, also unabhängig vom Verein. Es ist jetzt nicht so, dass der Verein da kommt und sagt, mach mal so und so. Und ich glaube, die geben sich da sehr viel Mühe. Die haben zum Beispiel den Sonderzug organisiert nach Berlin zum DFB-Pokalfinale. Machen auch viele andere Sachen. Die sind sozusagen der Dachverband, der RB-Fans und Fanclubs. Und ich habe auch mehrere Interviews mit denen gelesen. Es muss aus sich selbst heraus entstehen. Und das dauert. Ja. Und im Moment ist sicherlich da so eine gewisse Stagnation eingetreten, vielleicht auch so ein bisschen Selbstzufriedenheit. Die Mannschaft spielt ja jetzt seit Jahren schon hochklassigen Fußball, immer im europäischen Wettbewerb vertreten. Da ist dann vielleicht auch so eine gewisse Sattheit. Ja? Und das muss sich einfach weiterentwickeln und das wird dauern.
Und Stichwort Choreo. Choreos werden abgenommen auch bei RB, ne?
Das ist richtig. Es ist natürlich so, dass RB bestimmte Dinge nicht sehen möchte. Ja. RB ist gestartet mit dem Anspruch, wir wollen ein Familienverein sein, wir positionieren uns gegen Diskriminierung, gegen Homophobie, gegen Ausländerfeindlichkeit. Und natürlich wollen die sicherstellen, dass es dann auch keine diffamierenden Plakate, Choreos etc. gibt. Das heißt nicht, dass RB jetzt auf den Fanverband zugeht oder auf die Fans zugeht und sagt, hier habt ihr mal 50.000 Euro und ihr macht jetzt mal bitte eine Choreo und die sieht so und so aus. So ist das nicht. Aber wenn die Fans sagen, wir wollen eine Choreo zeigen, dann müssen die natürlich kurz sagen, so und so wird die aussehen. Ja, genauso wie RB, dafür sind sie auch schon mehrfach kritisiert worden, sich natürlich die Banner zeigen lässt, bevor sie ins Stadion gebracht werden, einfach um zu gucken, was steht da drauf. Ja, auch um dann Bilder natürlich zu verhindern mit beleidigenden Bannern, mit diffamierenden Bannern. Das will der Verein nicht. Das ist ein Stück weit verständlich.
Danke für diesen Einblick, Antje.
Gern.
Und danke euch, dass ihr reingeschaltet habt. Abonniert doch LVZ unsere Story, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn ihr das möchtet, dann schickt uns doch gerne Feedback. Darüber würden wir uns sehr freuen und natürlich auch über euren Themenwunsch. Ihr könnt das alles an podcast@lvz.de schicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Woche. Passt auf euch auf und macht es gut.